Ja, ich möchte auch wieder alle herzlich begrüßen. Und wir haben den letzten Teil des Philipperbriefs in diesen Tagen. Und wir wollen weiter diese Überschrift haben, Christus gemäß Leben. Heute fährt das Wort und Konflikte geistlich lösen. Wir werden gleich Kapitel 4 lesen, könnt ihr schon aufschlagen, aber vorher habe ich ein Bild für euch. Ich glaube, die allermeisten, bis auf die Kinder, wissen, was das für ein Gebäude ist. Das ist der schiefe Turm von Pisa. Und wie kam es dazu? 1272 wurde dieser Turm erbaut. Und man hat nicht genau auf den Untergrund geachtet. Da war schon eine Neigung. Und zwar um 0,2 Grad. Das wäre nicht tragisch gewesen. Aber der Turm neigte sich in den folgenden Jahren immer weiter zur Seite. Und 1993 war ein kritischer Punkt erreicht. Wir sehen das hier. Da war die Neigung schon bei 5,5 Grad und da musste man eingreifen. Hätte man dort nicht eingegriffen, wäre der Turm einige Zeit später eingestürzt. Aber man hat eingegriffen, keine Ahnung, was die da gemacht haben. Die Architekten, Statiker, Bauingenieure, die da alle beteiligt waren. Und ihr seht, 2001 war die Neigung auf 3,9 Grad reduziert. Ich weiß nicht, wo sie heute aktuell steht, aber wir sehen hier an diesem Foto, dass ein Problem an der Basis gravierende Folgen haben kann. Das gilt für Gebäude und das gilt auch für Gemeinden. Wenn ein Problem an der Basis ist, kann es gravierende Folgen haben. Damit die Männer nicht die ganze Zeit jetzt überlegen, warum der Turm nicht eingestürzt ist, habe ich hier noch eine Folie. Und zwar habe ich gehört, es hängt an dem Schwerpunkt, den ihr hier durch die rote Linie dargestellt seht. Und solange der Schwerpunkt innerhalb des Gebäudes ist, kann der Turm nicht einstürzen. Aber er war eben 1993 schon bedenklich weit an der Grenze und da hat man eingegriffen und jetzt steht er wieder fester. Wir lesen Kapitel 4, Vers 1 bis 3. Philipperbrief. Paulus schreibt von Rom aus, wo er gefangen gehalten wird, 2 Jahre lang in einer Art Untersuchungshaft. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und mein Siegeskranz, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Die Evodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, rechter Gefährte, steh ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Warum befasst sich Paulus am Ende des Philipperbriefs noch mit 2 Frauen? Nun, Satan nutzt zu gerne zwischenmenschliche Konflikte aus, um die Wirksamkeit des Wortes Gottes zu unterbinden. Das können 2 Frauen sein, wie hier, das können auch 2 Brüder sein oder ein Bruder und eine Schwester. Die Konstellationen sind unterschiedlich. Aber zwischenmenschliche Probleme werden vom Feind sehr gerne genutzt, um Gemeinden lahmzulegen und ihre Wirksamkeit nach außen eben zu unterbinden oder gar zu zerstören. Evodia ist eigentlich ein sehr schöner Name, heißt auf Deutsch Wohlgeruch. Hier ist das Wort Odos, Weg, drin und Eu, die Vorsilbe, eigentlich heißt es Euodia, heißt immer gut. Wohlgeruch, ein sehr schöner Name im übertragenen Sinn, Wohlgeruch. Und Syntyche, Syn, heißt immer zusammen. Synphonie, wenn Stimmen zusammenklingen, oder Synergie, wenn Kräfte zusammenwirken. Syntyche heißt Zusammenfügung. Und ihr seht, ihre Namen standen im glatten Widerspruch zu ihrer Situation. Sie waren gar kein Wohlgeruch und sie waren keine Zusammenfügung. Sie waren eher Anlass für Trennung in der Gemeinde Philippi. Evodia und Syntyche könnten damals so ausgesehen haben und heute so. Zwei Schwestern. Und jetzt ist interessant, wie Paulus vorgeht, um diese Sache anzusprechen und zu lösen. Hier war ein Konflikt. Und Paulus verwendet die sogenannte Sandwich-Methode. Ich glaube, wir alle wissen, was ein Sandwich ist. Ja? Da ist eine Scheibe Brot, in der Mitte ein guter Belag mit Käse, Schinken, Tomaten und oben wieder eine Scheibe, ein Sandwich. Viele von euch waren schon bei Subway, da gibt's gute Sandwiches. Und Paulus verwendet hier die Sandwich-Methode. Wo finden wir die in Philipper 4, 1 bis 3? Achtet mal genau auf Vers 1. Paulus nennt hier die Philipper zweimal Geliebte. Das muss euch auffallen. Das müsst ihr in der Bibel rot anstreichen. So habe ich das hier gemacht in meiner Bibel. Daher meine geliebten und ersehnten Brüder. Ihr müsst wissen, das Griechische hat kein Wort für Geschwister. Gibt es nicht. Hier steht Brüder, aber hier sind garantiert auch die Schwestern gemeint. Wir haben das Wort Geschwister. Wir haben Bruder, Schwester und beide zusammen Geschwister. Das gibt es im Griechischen nicht. Und er meint ganz sicher alle in der Gemeinde Philippi. Meine ersehnten Geschwister könnten wir übersetzen. Meine Freude und mein Siegeskranz steht in dieser Weise fest im Herrn Geliebte. Er nennt die Philipper zweimal Geliebte. Wenn wir jemanden ermahnen wollen, brauchen wir ein Verhältnis, ein positives Verhältnis zu dieser Person. Habt ihr schon mal versucht, jemanden zu ermahnen, mit dem ihr in einem Spannungsverhältnis wart? Das könnt ihr gerade bleiben lassen. Das kann nicht funktionieren. Das geht nicht. Da ist unsere menschliche Natur dagegen, ja? Wir lassen uns sowieso ungern ermahnen und dann schon gar nicht von jemand, mit dem wir sowieso schon im Stress sind. Das geht nicht. Das ist einfach unmöglich. Und jetzt schaut, wie er das macht, nachdem er zweimal von geliebten Geschwistern gesprochen hat. Jetzt ermahnt er Evodia und er ermahnt Syntyche. Ich hätte geschrieben, Evodia und Syntyche ermahne ich. Und dann hätte die Syntyche gedacht, aha, er nennt die Evodia zuerst. Die kriegt ein bisschen mehr auf den Deckel. Und das wollte Paulus nicht. Er ermahnt Evodia und er ermahnt Syntyche. Da muss man sehr neutral bleiben. Und dann lobt er sogar die Schwestern. Seht ihr das Sandwich? Er beginnt positiv, er ermahnt sie und lobt sie wieder. Anschließend, das Lob ist in Vers 3. Ja, ich bitte auch dich, rechter Gefährte, steh ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben. Das ist ein großes Lob. Er nennt sie Mitkämpferinnen am Evangelium. Und sagt, dass ihre Namen im Buch des Lebens stehen. Und jetzt ist aber die Frage, warum nennt Paulus nicht das Problem der beiden Schwestern beim Namen? Wusste er es gar nicht? Oder war er so lösungsorientiert, dass er von dem Problem der beiden gar nicht sprechen wollte? Interessierte ihn etwa nur die Lösung? Oder wird das konkrete Problem nicht genannt, damit wir alle diese Verse leichter auf unsere heutigen Streitfälle anwenden können? Ihr seht schon, wie ich das hervorgehoben habe, farblich. Ich glaube, die letztere Antwort ist die Lösung. Warum wissen wir nicht, was der Pfahl war, an dem Paulus gelitten hat, wo er dreimal zum Herrn gefleht hat, dass der Herr ihn wegnehmen sollte? Warum wird es nicht gesagt in der Bibel? Damit wir alle unsere Lasten, die manchmal in unserem Leben sind, uns dort wiederfinden können in diesem Vers. Lass dir an meiner Gnade genügen, wenn Lasten da sind auf unserem Leben. Und so auch hier, Paulus nennt das Problem nicht. Wir alle, Brüder und Schwestern, können uns hier wiederfinden. Und wir wollen natürlich jetzt hören, wie Paulus das Problem löst. Aber erstmal muss ich euch diesen Mann vorstellen. Das ist Professor Dr. Dr. Friedrich Glasl. Und er ist der Experte für Konfliktmanagement. Er hat tausende von Konflikten untersucht, vor allem im Bereich von Firmen, im Bereich der Wirtschaft. Da gibt es ja auch manchmal Konflikte. Und er hat dieses Handbuch geschrieben für Führung, Beratung und Mediation, nicht Meditation, das ist was anderes, ja. Mediation, wie man Konflikte eben lösen kann. Und ihr seht, das ist die 13. aktualisierte Auflage. Das ist wirklich ein Standardwerk. Und in diesem Buch sagt Professor Glasl, man muss unterscheiden zwischen konstruktiven Konflikten, die sind positiv. Da kann am Ende was Gutes rauskommen. Da wird etwas angesprochen, alle verstehen es und finden einen Weg, um die Sache zu verbessern. Konstruktive Konflikte, da kommt am Ende unter dem Strich etwas Gutes raus. Aber es gibt auch destruktive Konflikte, das seht ihr schon, ja. Da wollen Leute nur ihren Frust loswerden und ihren Kopf leeren, sagt man, und einfach mal ihre ganze innere angestaute Wut rauslassen. Das ist dann destruktiv. Da kommt nichts Gutes raus. Da wird hinterher die Sache schlimmer sein als vorher. Ich will euch nicht lange mit dem Glasl plagen, aber eine Folie müsst ihr bitte noch ertragen. Er hat in seinem dicken Buch 9 Stufen der Konflikteskalation beschrieben. Wie gesagt, er hat tausende von Konflikten studiert und er sagt, es geht oft nach diesem Schema. Die Pyramide geht jetzt negativ nach unten. Es fängt an mit Verhärtung. Man verhärtet sich gegen den anderen im Herzen. Dann geschieht Polarisation, das heißt, man geht immer weiter auseinander an die Pole. Es folgen Taten statt Worte, man redet nicht, man schafft irgendwelche Fakten. Man sorgt sich ums Image, um den eigenen Ruf. Man möchte keinen Gesichtsverlust erleben. Man droht, man baut Drohstrategien auf. Es folgen begrenzte Vernichtungsschläge. Am Ende ist Zersplitterung und ganz am Ende geht es gemeinsam in den Abgrund. So hat Glasl das beschrieben in seinem Buch. So geht das bei vielen Konflikten. Wie anders geht Paulus vor? Und das wollen wir jetzt lesen in den Versen 4-7. Und wir werden sehen, Paulus hat geleitet durch den Heiligen Geist hier wunderbare Gedanken geäußert. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde sei oder soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Paulus entfaltet hier 5 Schritte zur Lösung des Problems, des Konflikts. Da schwelt ein Konflikt. Wie beginnt Paulus? Er schreibt an die Philipper, freut euch im Herrn alle Zeit und wiederum sage ich, freut euch. Paulus ermutigt die Kontrahenten, auf Jesus Christus zu schauen und auf das, was sie gemeinsam in ihm haben. Wisst ihr, wie wichtig das ist? Wenn ein Konflikt entsteht, sieht man manchmal nur noch den Konflikt und das viele Gemeinsame, das man hat. Das ist auf einmal ganz weit im Hintergrund. Der Konflikt, der steht so groß vor den Augen, man sieht nur noch den Konflikt. Und sieht nicht, dass man in 95% oder 98% der Dinge gleich denkt. Aber da ist der große Knallpunkt, ja. Und den sieht man dann groß vor Augen. Paulus sagt, es gibt trotz allem Grund zur Freude. Wir sind doch im Herrn. Wir haben gestern von unserer Identität in Christus gehört. Wir sind in ihm. Wir sind nicht mehr in Adam. Wir sind in Christus. Alle die, die eine Wiedergeburt erlebt haben, sind von diesem Augenblick an in Christus. Und das ist großer Grund zur Freude. Unsere Namen stehen im Buch des Lebens. Ihr seid Mitkämpferinnen am Evangelium, sagt er ihnen. Paulus hat übrigens den Dienst der Frauen hochgeschätzt. Hochgeschätzt. Wenn ich das manchmal lese irgendwo oder höre, Paulus sei ein Frauenfeind gewesen. Nichts könnte von der Wahrheit weiter entfernt sein. Die Leute haben keine Ahnung, wie die Stellung der Frau damals war vor 2000 Jahren. Unser Herr Jesus und Paulus haben die Stellung der Frau hochgehoben. Das waren keine Frauenfeinde. Paulus hat den Dienst der Frauen hochgeschätzt. Schließlich hatte die Gemeinde in Philippi mit einer Frau begonnen, mit der Lydia. Ich war übrigens dieses Jahr zum allerersten Mal in meinem Leben in Griechenland. Im Jörg habe ich das schon längst erzählt und ihm Bilder geschickt von Griechenland damals. Und ich war auch in Philippi und ich habe auch die Taufstelle gesehen, wo sie wahrscheinlich getauft wurde. Die Gemeinde hatte mit der Lydia begonnen, mit dieser Geschäftsfrau, der Purpurkrämerin. Also wollen wir das lernen? Paulus erinnert uns daran, wenn ein Konflikt da ist, sind wir alle in der Gefahr, den Konflikt zu stark ins Auge zu nehmen und dabei zu vergessen, was wir alles gemeinsam haben in Christus, im Herrn. Er spricht ja hier auch von der Freude. Und wir haben gehört in diesen Tagen, dass der Philipperbrief ja auch der Freudenbrief genannt wird. Aber wir dürfen den Philipperbrief nicht alleine darauf reduzieren. Er ist nicht nur der Freudenbrief. Er hat eine viel größere Botschaft als nur Freude. Kann Freude befohlen werden? Paulus schreibt hier imperativ, freut euch im Herrn. Er befiehlt den Philippern, sie sollen sich freuen. Kann Freude befohlen werden? Oh ja, auch Liebe kann befohlen werden. Sogar Feindesliebe. Viele haben eine völlig falsche Vorstellung und denken, Liebe, das ist nur so ein Gefühl, das kommt über einen wie ein Naturereignis, wie ein Regenschauer im Mai oder im Oktober und geht wieder. Nein, Liebe ist in der Bibel willentliche Liebe und du kannst dich immer wieder neu entscheiden, einen anderen Menschen zu lieben. Das sage ich immer den Eheleuten, auch heute Morgen hier. Wenn in einer Ehe mal etwas vorfällt, wenn man aneinander sich gerieben hat, schuldig wird, man kann sich wieder neu entscheiden, den anderen zu lieben, mit willentlicher Liebe. Wenn Verletzung geschehen ist, wenn Kränkung geschehen ist, wenn Schuld aneinander geschehen ist, du kannst vergeben und kannst dich neu entscheiden, den anderen zu lieben. Das ist der Grund, warum meine Frau und ich noch nie einem Ehepaar zur Scheidung geraten haben. Werden wir auch in Zukunft nicht machen. Werden wir uns lieber die Zunge abbeißen. Räumliche Trennung muss manchmal sein, wenn Männer gewalttätig werden und missbräuchlich werden und Frauen mit Leib und Leben bedrohen, muss die Frau keine christliche Märtyrerin werden in ihrer eigenen Ehe. Dann muss räumliche Trennung sein. Aber das heißt noch lange nicht Scheidung. Wir haben noch nie jemand zur Scheidung geraten. Werden wir zukünftig auch nicht tun. Wenn das andere tun, das müssen die mal vor Gott verantworten. Also, ihr seht, Liebe kann befohlen werden. Unser Herr sagt zu uns, liebet eure Feinde. Liebe kann befohlen werden, Freude kann befohlen werden. Paulus spricht im Philipperbrief oft von der Freude. Und der Schlüssel ist im Herrn. Im Herrn gibt es immer Grund, sich zu freuen. In dir ist Freude in allem Leide, sogar im Leid. Paulus war gefangen in Rom. Er wusste nicht hundertprozentig, ob er noch einmal freikommt oder ob der Märtyrertod bevorsteht. Und er hatte Freude, trotz widriger Umstände. Das haben wir am ersten Abend gehört. Wieso haben sonst Christen in der Verfolgung manchmal mehr Freude als wir Wohlstandschristen hier im freien Westen? Christus ist der souveräne Herr über alle Umstände. Wir können uns nicht an den Umständen freuen. Das verlangt der Herr nicht. An widrigen Umständen brauchst du dich nicht freuen. An Krankheit, an Verfolgung, das geht nicht. Ja, da brauchst du dich nicht freuen. Aber am Herrn kannst du dich freuen, auch in widrigen Umständen. Und ich habe hier einmal den roten Faden der Freude zusammengenommen auf eine Folie. Und ihr seht, das ist so schön, in welchen Zusammenhängen Paulus von der Freude spricht. Es gibt Freude des Gebets. Wir hatten eine Evangelisation vor 2 Wochen mit Ulrich Pazani und wir hatten eine Gebetsversammlung, die war so schön und so innig und so viele dabei. Da hat nur noch gefehlt, dass nachher die Erde gebebt hätte, ja. So eine Gebetsfreude ist da gewesen. Das hat alle, die dabei waren, sehr, sehr gestärkt. Freude über Christusverkündigung. Wir haben gelernt, Paulus freut sich immer, wenn das Evangelium verkündigt wird. Er freut sich nicht, wenn der Inhalt des Evangeliums verfälscht wird. Dann nicht. Dann wird er scharf, wie bei den Galatern. Freude über Glauben, Freude über Einigkeit, Freude im Opfer, Freude des Wiedersehens habe ich erlebt hier in diesen Tagen, Freude der Gastfreundschaft. Ich war gestern bei Familie Schwitzki zum Essen, ja, und auch hier im Hause habe ich Gastfreundschaft erlebt, Freude im Herrn, Freude an Brüdern und Schwestern, Freude in allen Umständen, Freude im Geben und Empfangen. Ihr seht, in welchen Zusammenhängen Paulus hier die Freude erwähnt. Das ist der rote Faden der Freude. Und ich denke, etwas davon können wir heute Morgen hier auch erleben. Wir gehen weiter. Paulus entfaltet 5 Schritte. Den ersten haben wir gesehen. Er hat sie daran erinnert, dass sie viel gemeinsam im Herrn haben. Zweitens, er bittet eine bewährte Person mit hinzuzunehmen. Und schaut, vielleicht ist euch aufgefallen, als ich die Verse vorhin gelesen habe, ich habe das Wort mein weggelassen, denn es steht im Griechischen nicht da. Manchmal haben die Übersetzer den Eindruck, sie müssen da etwas hinzufügen, das hätten sie nicht machen sollen, das verfälscht den Sinn. Ja, ich bitte auch dich, rechter Gefährte, da steht im Griechischen Syzygos. Und das ist ein Eigenname im Griechischen. Also das wäre weiser gewesen. Sie hätten übersetzt, ja, ich bitte auch dich, Syzygos, stehe ihnen bei. Denn mit großer Wahrscheinlichkeit war das der Bruder, den Paulus gebeten hat, den beiden Schwestern zu helfen in ihrem Konflikt. Wir wissen nicht genau, wen Paulus hier anspricht. Ich kann es nicht hundertprozentig mit Sicherheit sagen. Aber es könnte dieser gewisse Syzygos gewesen sein. Denn Paulus nennt hier mehrmals Eigennamen. Er nennt Evodia, er nennt Syntyche, er nennt Clemens. Warum soll der hier nicht auch einen Syzygos nennen? Aber auf Deutsch übersetzt würde das rechter Gefährte, guter Kamerad bedeuten, Syzygos. Aber die Sache ist so wichtig, dass Paulus hier einen bewährten Bruder mit hinzunimmt. Und genau das sollten wir auch tun. Ich habe schon erzählt in diesen Tagen, dass ich in den letzten Jahren mal einen Konflikt erlebt habe mit einer Bibelschule in Deutschland. Kann ja mal passieren. Und okay, wie das so ist in einem Konflikt, da bekleckern sich beide Seiten nicht mit Ruhm. Ich auch nicht, das weiß ich. Und da wird man auch manchmal zu scharf und verletzt die Liebe, auch wenn man meint, das Anliegen ist berechtigt. Was habe ich gemacht? Ich bin am Ende nach Berlin gefahren. Es war mitten in der Corona-Zeit, als wir alle den Schnutenpulli umhatten, ja. Und bin ich nach Berlin gefahren, aber ich wusste, ich brauche dort einen Bruder. Ich brauche einen Syzygos. Und der kam hier aus Nordrhein-Westfalen. Das war der Gordon Winter aus Paderborn. Ich weiß nicht, wer den kennt. Der kam auch angereist mit dem Zug und der nahm seine Gitarre mit. Und als wir dort zusammensaßen in Berlin und der Gordon war mit uns, da hat er uns als erstes mal ein Lied auf der Gitarre gespielt. Und das war so gut, kann ich euch sagen. Das hat schon mal die Gemüter sehr beruhigt, ja. Und der Text, den er gesungen hat, So hat das begonnen. Dann habe ich mich gebeugt und habe die Brüder dort um Vergebung gebeten, wo ich zu scharf war oder die Liebe verletzt hatte. Und siehe da, dann haben sie sich auch gebeugt und haben gesagt, ja, wir haben auch gleich so zurückgeschossen und haben auch übers Ziel hinausgeschossen. Und eigentlich hätten wir schon an dem Abend, wir haben uns abends getroffen, war schon die Kuh vom Eis. Da hätten wir wieder nach Hause fahren können. Aber ich habe gesagt, nein, wir fahren nicht nach Hause, sondern morgen Vormittag erarbeiten wir eine Erklärung, eine Stellungnahme, dass es einen Konflikt zwischen uns gegeben hatte, aber dass wir ihn mit Gottes Hilfe gelöst haben und dass alles gut ist zwischen uns. Und das stellen wir am nächsten Abend auf unsere Homepages. Bei Ihnen in Berlin, bei uns, bei der KFG-Konferenz für Gemeindegründung. Genauso haben wir es gemacht. Das hat der Arno Grotnik hat das gesehen hier von der Ruhrgebietsmission und hat ein Video gemacht, ich kannte ihn gar nicht, und dann hat mir das irgendjemand geschickt und hat gesagt, guck mal, was dieser Arno gemacht hat. Der hat eine halbe Stunde ein Video darüber gemacht, dass es zwar zwischen uns einen Konflikt gab, aber dass wir ihn gelöst haben und dass wir das sogar öffentlich gemacht haben. Da hat er gesagt, wo gibt's denn sowas? Dauernd hört man von Konflikten, da kracht's und da funkt's. Aber hier haben mal Leute gesagt, der Konflikt ist gelöst und das sollen alle wissen und sich mitfreuen. Da hat er ein Video drüber gemacht. Wenn ich ihm mal irgendwann begegnen sollte, werde ich ihm dafür danken. Ja, ich kenne ihn ja gar nicht. Und das sollten wir auch tun. Wir sollten einen bewährten Bruder mitnehmen. Da dürfen wir nicht so stolz sein, wenn wir merken, wir kommen alleine nicht weiter. Das hat uns so geholfen in Berlin, dass der Gordon Winter dabei war. Und neulich habe ich ihn besucht, habe ich gesagt, Gordon, das werde ich dir nie vergessen, dass du damals den Weg auf dich genommen hast und bist nach Berlin gekommen mit deiner Gitarre und hast uns da geholfen. Das werde ich dir nie vergessen. Wir denken nach über 5 Schritte zur Lösung des Problems. Paulus, jetzt sind wir am entscheidenden Punkt, ermutigt zu einer nachgebenden Haltung. Nachgebende Haltung. Schaut, in Vers 5 heißt es, eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Jetzt schreibt er auf einmal von der Milde. Die soll allen Menschen bekannt werden. Dieses Wort Milde kommt 7-mal im Neuen Testament vor, 5-mal als Adjektiv, also mild, Eigenschaftswort, mild, und 2-mal als Hauptwort, die Milde. Aber im Alten Testament kommt es sehr oft vor, es gibt eine griechische Übersetzung des Alten Testamentes, die sogenannte Septuaginta, und da kommt es sehr oft vor, und zwar im Zusammenhang mit Gott. Wann wird da von Milde gesprochen? Es meint immer die Einstellung, die auf eigene Rechte verzichten kann. Wenn Israel gemurrt hatte, hätte Gott das Volk vernichten können. Er hätte sich ein neues Volk suchen können. Hat Gott nicht gemacht. 10-mal haben sie gemurrt gegen ihn. Und er hat es nicht gemacht. Er hat auf die eigenen Rechte verzichtet. Aber man könnte es auch an den beiden Beispielen deutlich machen. Als Abraham und Lot vor der Frage standen, wer welches Gebiet wählt, da hat Abraham, der der Ältere war, der das Recht gehabt hätte, als Erster zu wählen, zu Lot gesagt, gehst du zur Rechten, dann gehe ich zur Linken. Seht ihr, er hatte eine nachgebende Haltung. Er wollte keinen Streit mit Lot. Er hat ihm den Vorrang gelassen. Er hat gesagt, du darfst zuerst wählen. Und ihr wisst, Lot hat das wasserreiche Gebiet in der Nähe von Sodom genommen, was ihm beinahe völlig zum Verhängnis geworden wäre. Oder wir haben es vorgestern Abend bei dem Herrn Jesus gesehen, wie er diese nachgebende Haltung hatte und sich gedemütigt hat, gebeugt hat bis zum Tod am Kreuz. Nachgiebigkeit. Ich muss euch eine nette Geschichte erzählen. Da waren 2 Mönche in einem Kloster und die gerieten in Streit miteinander. und schimpften wie die Rohrspatzen. Aber in dem Kloster war das gar nicht erlaubt. Da mussten alle ganz leise sprechen. Und die waren da erregt und schimpften. Und dann wurden sie rausgeschickt aus dem Kloster in den Wald. Kommt, macht das da draußen. Hier im Kloster geht das nicht. Und dann sind sie durch den Wald gelaufen und haben weiter geschimpft und geschimpft. Und plötzlich kamen sie an eine Schlucht. Da war ein Baumstamm über die Schlucht gefallen und sie sahen, wie zwei Ziegen von beiden Seiten versuchten, auf die andere Seite zu kommen. Und sie schauten wie gebannt, welche wird wohl die andere runterwerfen vom Baumstamm und siegen. Aber zu ihrem großen Erstaunen sahen sie, wie sich die ältere Ziege bückte und die jüngere oben drüber krabbeln ließ, sodass am Ende beide ihr Ziel erreichten, ohne dass eine zerschmettert in der Schlucht lag. Da standen sie und staunten über dieses Schauspiel. Aber auf dem Heimweg stritten sie die ganze Zeit, wer von ihnen die ältere und wer die jüngere Ziege wäre. Tja, so geht das mit uns, gell? So geht das. Wer gibt nach? Wer kann sich bücken? Wer kann den unteren Weg gehen? Ich sagte bereits in diesen Tagen, auf dem unteren Weg, da gibt's keinen Gegenverkehr. Da wird dir niemand entgegenkommen. Da bist du ganz alleine, wenn du dich beugst und den unteren Weg gehst. Und ich rede nicht vom grünen Tisch. Ich, meine Frau und ich, wir haben uns entschieden, den unteren Weg zu gehen in unserer Gemeinde. Wir hätten da alles aufmischen können, haben wir nicht gemacht. Was hilft das, wenn man mit dem Kopf durch die Wand geht und rechthaberisch ist und stolz und unbedingt sein Ding durchziehen will? Ja, und dann fliegen die Fetzen und man richtet Riesenschaden an. Wem hilft das? Nachgiebigkeit, das ist keine Schwäche. Milde wird hier in meiner Elberfelder Bibel übersetzt. Es wäre besser, es mit Nachgiebigkeit zu übersetzen. Und dann, viertens, ermutigt Paulus sie, die Kontrahenten in Philippi, das große Bild vor Augen zu haben. Jetzt schaut mal, jetzt kommt Vers 5. Plötzlich steht hier mitten im Text, der Herr ist nahe. Der Herr ist nahe, da denken viele, oh, der Herr Jesus kommt bald, Advent. Und so ist dieser Vers der Wochenspruch geworden für die Woche, beim vierten, die mit dem vierten Advent beginnt. Ich weiß nicht, ob ihr das Herrnhuter Losungsbuch kennt. Ich bin damit groß geworden. Meine Eltern waren Pietisten und die haben jeden Morgen Losung und Lehrtext gelesen. Ja, und ich kenne das von klein auf. Und da gibt es immer einen Wochenspruch für jede Woche. Und die Woche nach dem vierten Advent, vor Weihnachten, da ist das der Wochenspruch. Hier aus Philippa 4, Vers 4, freut euch, der Herr ist nahe. Und da wird daraus ein Adventswort. Ihr Lieben, das hat mit Advent gar nichts zu tun. 0,0. Wir müssen lernen, die Bibel im Zusammenhang auszulegen. Wir können sie nicht wie einen Steinbruch behandeln und da einfach einen Vers rausklopfen und sagen, hier, Advent, ja. Es geht hier nicht um Advent, also um vor der Wiederkunft Jesu, wie wir es von der Adventszeit kennen, dass wir vier Sonntage machen und denken, jetzt wird bald der Herr Jesus geboren. Nein, angesichts der bevorstehenden Wiederkunft, will Paulus den Philippern sagen, sind doch unsere Streitpunkte oft Lappalien. Ihr seht, der Zusammenhang ist, er will den Konflikt lösen zwischen diesen beiden Schwestern. Und jetzt sagt er ihnen, ihr müsst das große Bild vor Augen haben. Wollt ihr, wenn der Herr kommt, bei so einem Streit gefunden werden? Wir neigen dazu zu vergessen, dass der Herr Jesus jeden Augenblick wiederkommen kann. Ich weiß nicht, ob du das glaubst. Wenn du das nicht glaubst, ist schade. Aber ich glaube, dass er uns hier aus dieser Versammlung wegnehmen könnte und wir wären für immer bei dem Herrn. Ich sage noch einmal, ich wiederhole mich bewusst, da muss kein Tempel gebaut werden in Jerusalem oder irgendetwas anderes geschehen. Das nächste heilsgeschichtliche Ereignis ist die Hinwegnahme der Gemeinde, die sogenannte Entrückung. Und das steht bevor, das kann jeden Augenblick passieren, das kann noch 50 Jahre dauern, das kann auch noch 200 Jahre dauern. Keiner weiß es, aber es könnte jeden Augenblick geschehen. Und das vergessen wir. Möchten wir, dass der Herr uns, wenn er kommt, in so einem Konflikt verwickelt sehen? Wir haben das große Bild vergessen dann. Wir hängen an dieser kleinen Sache und haben eben das große Bild vergessen. Soll er uns bei einem solchen Streit antreffen, könnten wir ihm so in die Augen schauen? Ich möchte zwei Beispiele hier einfügen, eins für Schwestern und eins für Brüder. Aber ich bitte euch schon vorher, nicht zu lachen. Ihr seid ja nicht so die großen humorvollen Leute hier, aber immer wieder erlebe ich das, dann erzähle ich diese Geschichte und dann lachen alle los. Hier musst du jetzt nicht lachen, ja? Kannst lachen bei einer anderen Gelegenheit. Da waren zwei Frauen beim Kuchenschneiden und es war ein Missionsnachmittag, Sonntag, so wie heute. Und dann waren sie in der Küche und haben den Kuchen aufgeschnitten und die eine hat gesagt, der muss in 8 Teile geschnitten werden. Und die andere sagte, nein, das ist viel zu groß, die Stücke, der muss in 12 Teile geschnitten werden. Und sie gerieten aneinander und wurden laut. Und dann kamen ihre Ehemänner dazu und die wurden handgreiflich. Die gingen sich gegenseitig an die Gurgel, weil natürlich jeder hinter seiner Frau stand. Und dann wurden die wie zwei Kampfhähne auseinandergebracht und alle dachten, na ja, es war heute zu warm, es war im Juli und sie hatten einen schlechten Tag und die Sache ist erledigt. Nein, die Sache war nicht erledigt, denn beide Ehepaare hatten Kinder, die Kinder standen hinter dem Ehepaar, die anderen Kinder hinter jenem und zu allem Unglück leitete das eine Ehepaar den Chor. Am Schluss stand der ganze Chor hinter denen und der Rest der Gemeinde hinter dem anderen Ehepaar. Da hatte es der Teufel vermocht, beim Kuchenschneiden eine ganze Gemeinde in zwei Lager zu kriegen. Der Teufel ist ein raffinierter Teufel. Luther sagte, er ist ein böser Teufel. Der kann solche Dinge gebrauchen, um die Gemeinde auseinanderzubringen. Ich kenne die Gemeinde. Meine Frau und ich, wir haben versucht, den Konflikt zu lösen. Ist uns nicht gelungen. Die gibt es heute noch, aber da liegt ein Mehltau von Unversöhnlichkeit über der ganzen Gemeinde. Die haben keine Bäume mehr ausgerissen. Das Ganze ist schon 35 Jahre her. Jetzt kommt das Beispiel für die Männer. Ich kenne eine Gemeinde in Süddeutschland, die haben ein Gebäude gekauft von einer anderen Gemeinde. Und dann war unten im Keller ein großer Raum und über den entbrannte Streit. Weil die eine Seite der Brüder hat gesagt, so ein schöner großer Raum, den kriegt unsere Jugend und da kommt eine Tischtennisplatte hin und dann können die da Rundlauf machen und so. Das ist gut, dass wir so einen schönen großen Raum haben. Aber die anderen sagten, nein, der ist zu groß, dann machen wir eine Trennwand zwischen, dann haben wir zwei Räume. Ja, sie konnten sich nicht einigen. Am Ende haben sie abgestimmt und das Ergebnis war denkbar knapp. 51% der Geschwister waren für die Mauer und die 49 dagegen. Also wurde die Mauer gebaut. Die Brüder haben die Mauer hochgezogen, aber in der Nacht kamen die Brüder von der anderen Seite und haben die Mauer wieder abgerissen. Das ist wirklich passiert im Schwarzwald unten in einer Gemeinde. Ja, wir schmunzeln, aber seht ihr, wie das geht? Ich weiß von Gemeinden, die haben sich gespalten wegen der Farbe der Vorhänge, weil sie sich nicht einigen konnten. Das kriegt der Teufel hin, wenn keine Nachgiebigkeit da ist und wenn man das große Bild aus den Augen verliert und so seinen Dickkopf durchziehen will, so geschehen die Spaltungen. Ich kenne wenige Gemeindespaltungen, die wirklich wegen Leere passiert sind. Gibt es auch welche, aber die sind wenig. Ich würde 10% sagen und 90% ist wegen solcher Dinge. Das müssen wir einfach wissen. Wenn wir das wissen, dann werden wir beten, Herr, lass uns nicht wegen solcher lächerlichen Dinge, wegen Lappalien in Streit geraten. Bewahre uns unsere Herzen, dass wir milde und nachgiebig sind. Und der fünfte Schritt zur Lösung des Problems. Ich folge hier einem amerikanischen Ausleger. Ich sollte euch noch sagen, ich habe hier gelesen, was ich kriegen konnte. Deutsche Ausleger, englische, amerikanische, ich weiß nicht was noch alles. Ich wollte herausfinden, was, das ist doch kein Sammelsurium, so schreibt doch Paulus nicht, dass er hier lauter Sachen zusammenwürfelt. Da ist doch ein Faden, da ist doch ein Duktus. Und dieser amerikanische Bruder, der hat mir gefallen, der hat gesehen, Paulus will den Konflikt lösen mit diesen Schwestern. Er ermutigt zum ernstlichen Gebet. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Wenn die Bereitschaft zum Nachgeben da ist, wenn eine Seite anfängt, zieht die andere oft nach, so wie ich es in Berlin erlebt habe. Dann soll ernstlich gebetet werden, dass es zu einer tiefen und vollständigen Versöhnung kommt. Da darf man nicht so eine Schnellbleiche machen, so schnell, ah ja, ist gut, wieder nach Hause. Da muss gründlich eine vollständige Versöhnung angestrebt werden. Gebet ist immer wichtig, aber besonders hier in diesem Zusammenhang. Die Sache muss vor Gott festgemacht werden. Und wenn man so in einem Konfliktgespräch war und man hat sich geeinigt, da muss man zusammen auf die Knie gehen. Das haben wir auch gemacht in Berlin. Da sind wir auf die Knie gegangen und haben Gott zuerst gedankt, aber auch um Vergebung gebeten und einander die Vergebung zugesichert. Wir haben uns umarmt. Alles gehört alles dazu. Da muss gründlich gearbeitet werden. Und vor allem die Sache muss vor Gott festgemacht werden, sonst ist das wie ein nicht zugebundener Sack, den man auf der Schulter hat. Wenn du das mal versucht hast, einen Weizensack zu tragen, der nicht zugebunden ist, ja, das kann nicht funktionieren. Das muss im Gebet vor Gott festgemacht werden. Und Paulus geht weiter und sagt, dann kommt der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, der kann dann die Herzen und die Gedanken erfüllen und auch bewahren in Christus Jesus. Friede ist immer schön, aber besonders nach Versöhnung ist Friede etwas Wunderbares, wenn Friede in die Herzen einzieht. Wenn die Aussöhnung in ernstlichem Gebet festgemacht worden ist, dann kann der Friede Gottes in die Herzen aller Beteiligten einziehen. Und dieser Friede, der hat dann auch bewahrende Wirkung. Hier gebraucht Paulus einen militärischen Ausdruck, so wie eine Stadtmauer, die eine Stadt bewahrt, so hat dieser Friede eine bewahrende Wirkung. Der soll dann die Herzen erfüllen. Und wir lesen noch die Verse 8 und 9 von dem Abschnitt, damit wir das nicht offen lassen. Wer keine Bibel hat, kann auch hier die beiden Verse mitlesen. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend, wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt, darüber denkt nach. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Ich muss euch noch auf etwas aufmerksam machen, bevor wir schließen. Schaut, es gibt ein gefährliches Denken. Man hat sich dafür eingesetzt, eine Lösung für einen Konflikt zu finden und der Herr hat sie geschenkt. Preis dem Herrn. Aber dann gehen die Parteien nach Hause und fangen an zu denken, zu grübeln. Eigentlich ist er besser weggekommen als ich. Das ist gefährlich, wenn es dann doch nochmal in die nächste Runde geht. Oder meine Sache ist immer noch nicht ganz geklärt. Und dann geht es wieder los, dann wird da wieder dran gebohrt. Seht ihr die Gefahr? Und Paulus sagt, ich bin nicht ganz sicher, ob dieser Vers auch noch im Zusammenhang mit diesem Faden ist, den wir gesehen haben, wo Paulus versucht, den Konflikt zu lösen. Aber es wäre immer wahr, dass wir Gutes denken. Schaut, hier geht es um unser Gedankenwelt, alles, was wahr, alles, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend ist, wenn irgendeine Tugend, wenn irgendein Lob, das erwägt, darüber denkt nach, damit beschäftigt euch. Nicht wieder anfangen und grübeln, oh, bin ich jetzt auch wirklich genauso gut weggekommen wie die andere Seite. Da muss man dann auch mal Ruhe geben. Paulus empfiehlt, ich soll positives Denken im Blick auf die Person, mit der ich Probleme habe. Negatives würde ich genug finden, auch noch nach der Lösung des Konflikts. Aber ich soll biblisch positiv denken, das wird helfen, den Frieden zu bewahren. Ich finde das sehr gut, wie der Bruder, dem ich hier folge, in seinem Gedankengang, wie er gesehen hat, so könnte es sein. Unsere Bibelübersetzungen, die lassen uns da manchmal in eine gewisse Falle laufen. Bei mir zum Beispiel, da ist hier einfach ein Absatz, wo im Griechischen überhaupt kein Absatz ist. Ja? Da im griechischen Original gibt es keine Kapitel, keine Verse. Das ist ein Brief. Machst du, wenn du einen Brief schreibst, teilst du den in Kapitel und Verse ein? Wahrscheinlich nicht. Das ist später passiert, damit wir die Aussagen leichter finden können in der Bibel. Und da ist kein Absatz. Hier die Elberfelder macht da auch einen Absatz. Und das führt uns in die Irre. Das täuscht uns. Es ist ein Gedankengang. Paulus hat hier versucht, einen Konflikt zu lösen zwischen diesen beiden Schwestern. Und das war ihm so wichtig, dass er das am Ende dieses Briefes aufgreift. Zum Nachdenken. Habe ich die Bereitschaft, eigene Fehler einzusehen? Selten ist in einem Konflikt eine Seite völlig unschuldig. Meine Frau und ich, wir haben in den letzten 40 Jahren ungezählte Ehepaare vor uns gehabt. Und natürlich ist die Schuld manchmal ungleich verteilt. Hat der Mann mehr Schuld, mal hat die Frau mehr Schuld, das weiß ich. Aber 100% Schuld bei dem einen und null bei dem anderen, das haben wir nicht erlebt. Das gibt's nicht, ja. Und deswegen, man muss auch seine eigene Schuld, seine eigenen Fehler mit einsehen, egal wie die Prozente verteilt sind. Habe ich die Bereitschaft, den anderen wirklich zu verstehen? Bin ich bereit, wirklich zuzuhören? Es ist so wichtig, wirklich zuzuhören. Dann werde ich hören, was der andere sagt. Ich werde auch hören, was er nicht sagt. Aber vor allem werde ich verstehen, was er meint, wenn ich wirklich zuhöre. Übrigens, ihr lieben Ehemänner, das werden eure Ehefrauen sehr schätzen, wenn ihr lernt, zuzuhören, wirklich zuzuhören. Habe ich die Bereitschaft, über die Sache zu reden, statt über Personen? Manche wollen nur über die Sache reden und die persönlichen Dinge ganz raushalten. Das geht aber nicht. Und auch umgekehrt ist es falsch. Ich kann auch nicht die persönlichen Sachen ganz rauslassen, sondern ich muss über beides. Ich muss über die Sache reden, aber auch manchmal über Personen. Habe ich die Bereitschaft nachzugeben? Das ist die entscheidende Frage. Und alles zu tun, dass die Einheit der Gemeinde bewahrt bleiben kann. Wir haben am Freitagabend gesehen, das wunderbare Beispiel unseres Herrn. Es ging Paulus um die Einheit der Gemeinde in Philippi. Sie hatten keine großen Lehrprobleme. Sie hatten nicht große moralische Probleme wie die Gemeinde Korinth. Aber die Einheit war gefährdet in Philippi. Und darum hat Paulus ihnen das Bild des Herrn Jesus vor Augen gemalt. Und wir haben gesehen, jetzt auch an diesem praktischen Beispiel, die Einheit ist auch gefährdet, wenn zwei Schwestern miteinander Stress haben und nicht mehr miteinander reden. Zwei Brüder Stress haben, nicht mehr miteinander reden. Ein Bruder, eine Schwester, zwei Familien oder gar Gruppen in der Gemeinde sich gebildet haben, die gegeneinander arbeiten. Das darf nicht sein. Wir wollen Christus gemäß leben. Wir haben das Bild von der Stimmgabel gehört. Wir wollen auf ihn gestimmt sein und wir wollen nachgiebig sein, nachgeben. Nicht unseres durch, Boxen. Du darfst Überzeugungen haben, auch über biblische Fragen darfst du deine Überzeugung haben, aber du darfst nicht wie ein Elefant im Porzellanladen durchmarschieren, wie ein Panzer durchrollen, ohne Rücksicht auf Verluste. Das geht nicht. Du darfst deine Überzeugung im Herzen haben. Meine Frau und ich, wir haben unsere Überzeugung nicht über Bord geworfen. Wir haben unsere Überzeugung, aber wir, um der Einheit willen, beugen wir uns da unter eine andere Lehre, die in unserer Gemeinde ist. Und das, weil es keine Irrlehre ist, können wir uns darunter stellen. Wir haben begonnen mit diesem Bild, dann wollen wir auch mit diesem Bild schließen. Der schöne Turm von Pisa. Die Stadt wird alles tun, dass der nicht einstürzt. Dann ist ihre Einnahmequelle weg. Ja, der bringt der Stadt jedes Jahr ganz viel Tourismuseinnahmen. In Paris wird man alles dran setzen, dass der Eiffelturm nicht beschädigt wird. Und hier ist es der Turm von Pisa. Aber wollen wir uns erinnern, ein Problem an der Basis kann gravierende Folgen haben. Das haben wir gelernt bei diesem Bild. Und Paulus meinte damit Konflikte zwischen Geschwistern. Es gibt Wege, sie geistlich zu lösen. Wir müssen nicht diese Pyramide folgen von Glasl, wo es am Ende gemeinsam in den Abgrund geht, weil keiner nachgegeben hat, sondern Paulus zeigt uns hier einen anderen Weg. Ich zeige euch auch noch etwas, bevor ich mit Gebet schließe und dann auch die Vortragsreihe zu Ende ist. Wir haben gerade über Konflikt gesprochen und da wird man aneinander schuldig, ob man will oder nicht. Das kann man gar nicht verhindern. Da ist das Büchlein, das habe ich euch mindestens schon dreimal empfohlen. Jedes Mal, wenn ich hier bin, seht ihr das, die verändernde Kraft der Vergebung. Philipp Nann. Er hat lange in Eindhoven gelebt, ist nicht so weit weg von hier. Ich habe ihn dort mal besucht und ihm gedankt für dieses ganz wunderbare Büchlein. Die verändernde Kraft der Vergebung. Nicht so dick, kein dicker Brummer, aber sehr praktisch, sehr seelsorgerlich, sehr gute Beispiele, sehr verständlich geschrieben. Vergebung kann im konkreten Fall so schwer sein. Und dieses Büchlein hilft uns. Dann gibt es ja auch Beziehungen. Wir haben gerade von zwei Schwestern geredet, die Stress hatten. Es gibt eine besondere Beziehung, in der viel Musik ist. Schwiegermutter, Schwiegertochter. Eine besondere Beziehung. Wir haben auch eine Schwiegertochter. Und meine Frau hat das Buch nicht wegen unserer Schwiegertochter geschrieben, sondern sie hat hier 100 Betroffene zu Wort kommen lassen in diesem Buch. Hat viele befragt, wie das Verhältnis ist, was hilft, auch zwischen Schwiegermutter und Schwiegertochter, dass es harmonisch ist. Also ich kann es euch nur sehr empfehlen. Ich bin immer der Erste, der die Bücher meiner Frau lesen darf. Und was könnte ich euch jetzt noch Besseres zeigen, als sei ein Friedensstifter von Ken Sandy, ein amerikanischer Rechtsanwalt. Ich bin froh, dass es dieses Buch gibt. Es gilt als bestes Buch, bestes christliches Buch weltweit, in viele Sprachen übersetzt, zum Thema Konfliktlösen. Ich habe aus diesem Buch viel gewonnen für mich und in einem anderen Vortrag zitiere ich viel aus diesem Buch, heute bei dem nicht. Ja, diese Bücher liegen draußen auf dem Tisch. Man muss sich immer eindecken mit guter Literatur. Muttertag ist zwar vorbei, aber Weihnachten steht ja schon wieder vor der Tür. Und da muss man sich eindecken für sich selber und auch zum Weiterschenken. Ihr habt mein Augenzwinkern hoffentlich gesehen. Jetzt hättet ihr ruhig mal lachen dürfen, aber ja, lacht doch, wann ihr wollt. Wisst ihr, in der Gemeinde darf man auch mal lachen. Manche haben ja zu Hause nichts zu lachen. Also lacht doch lieber mal hier. Gut, jetzt haben doch einige mal die Gesichtsmuskeln bewegt. Das freut mich. Habe ich das auch noch erreicht zum Schluss? Ich möchte euch nur bitten, wenn ihr etwas noch nehmen wollt vom Tisch, macht es bitte bald, nicht erst Kaffee trinken gehen, sondern ich muss heute möglichst bald nach Hause fahren. Wir haben eine Familienfeier. Meine ganze Familie ist schon da, nur ich fehle. Ich war hier bei euch und will auch hier zur Verfügung stehen. Aber ich wäre dankbar, wenn ich dann nicht mehr gebraucht werde, wenn ich in meine Heimat abdüsen kann. Ja? Danke für euer Verständnis. Jetzt stehen wir auf zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir für das Wunderwerk deiner Gemeinde, die du zusammengefügt hast aus Juden und Heiden. Und wir sind so verschieden, auch hier sind ganz verschiedene Nationalitäten hier im Raum schon versammelt. Und wir haben unterschiedliche Hintergründe und Männer und Frauen sind so verschieden. Und es gibt so viele Ursachen für Reibereien und Konflikte. Und auch theologische Dinge und menschliche. Herr, wir haben gesehen, wie Paulus diesen Konflikt angepackt hat mit diesen beiden Schwestern. Und wir wollen davon lernen, vor allen Dingen, Herr, dass wir sehen, was wir in dir gemeinsam haben. Aber wir möchten auch dich innig bitten, lass uns nachgiebige Geschwister werden, dass wir nicht wegen irgendetwas mit dem Kopf durch die Wand gehen wollen. Bitte bewahre uns davor. Schenk auch hier in der Gemeinde in Coesfeld Einheit, gib, dass sie bewahrt werden kann. Und wenn Konflikte sind, dass sie geistlich gelöst werden können. Darum darf ich dich von Herzen bitten, dass auch diese Gemeinde hier ein Leuchter ist an dieser Stätte für die Stadt Coesfeld und für die ganze Umgebung. Ja, Herr, so danken wir dir für die Tage, alles, was du uns geschenkt hast, das vertiefe und fördere und lass Frucht bringen. Und was nicht von dir war, lass keinen Schaden anrichten. So bitten wir dich von Herzen und befehlen uns dir und deinem Frieden an. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ich bedanke mich noch einmal für die Einladung. Ich war jetzt zum vierten Mal bei euch insgesamt und danke auch für die gute Versorgung, die ist hier immer gewährleistet. Super Logistik hier bei euch in Coesfeld und auch für die Begegnungen, die ich haben durfte. Und noch einmal die Bitte, wenn ihr noch was braucht vom Büchertisch, nehmt ihr es bald, damit ich dann so um 13:45 etwa starten könnte. Das wäre super. Jörg, bitteschön.